Ich spreche heute über ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar dachte ich, wir machen uns mal ein bisschen Gedanken über unsere Gedanken. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie bestimmen dein Leben. Ist so ein schöner Spruch fürs Pussy-Album, ne? Das liest man sich dann so durch, denkt, ach ja, ist viel Wahres dran. Und dann steckt man das Pussy-Album in den Schrank und freut sich, wenn man es sich irgendwann nochmal anguckt. Ich glaube, in diesem Spruch steckt extrem viel Wahrheit, denn wenn wir den ganzen Spruch auf eine Zeile verkürzen, dann heißt er eigentlich: Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Und wie es bei so vielen Sprüchen ist, die wir so schön in unserem Poesiealbum drin haben, hat vieles einen biblischen Ursprung. Und ich glaube, der biblische Ursprung von diesem Spruch ist aus den Sprüchen. Witzig, ne? Sorry, fand nur ich witzig. Sprüche 4, Vers 23. Ich glaube, ich habe den gefühlt in den letzten 3 Wochen jedes Mal im Gottesdienst gesagt und wahrscheinlich könnt ihr ihn inzwischen auswendig. Es liegt wahrscheinlich daran, dass er mich selber so beschäftigt. Da heißt es: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht der Ursprung des Lebens aus. Oder die Hoffnung für alle übersetzt das mit: Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich glaube, dass uns das oft nicht bewusst ist. Mir war das die längste Zeit meines Lebens nicht bewusst. Und ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, ist mir vieles so ungefähr vor 1,5 Jahren bewusst geworden über meine Gedanken. Und das hat eine Revolution in meinem Leben ausgelöst. Und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Wie gesagt, in Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht der Ursprung des Lebens aus. Für das Wort Herz wird im Hebräischen in der Bibel das Wort Leb oder Leb, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weil ich kein Hebräisch kann, benutzt. Es wird geschrieben L-E-B. Falls jemand von euch Hebräisch kann, kann er mir sagen, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt mal einfach Leb oder Leb, wie auch immer. Und dieses Wort bezieht sich auf die innere Person, die Gedanken und den Willen. Also das bezeichnet den Kern unserer emotionalen, intellektuellen und geistlichen Existenz und ist für unsere Existenz genauso unentbehrlich, wie unser physisches Herz für den Erhalt des menschlichen Lebens unentbehrlich ist. Also auf Deutsch heißt das: Wenn du dein inneres Herz nicht mehr hast, dann lebst du auch nicht mehr. Also dann hat sozusagen dein Geist deinen Körper verlassen und du bist nicht mehr auf dieser Welt, auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir das da reinbeziehen, bedeutet das: Mehr als alles andere behüte deine innere Person, also deine Gedanken und deinen Willen, denn das entscheidet über dein Leben. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir uns bewusst machen müssen. Was die Bibel hier sagt, ist Wahrheit. Das entscheidet über dein Leben. Das bedeutet auch, dass die anderen Dinge nicht unbedingt über dein Leben entscheiden. Es entscheidet nicht über dein Leben, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Oder ob es dir gut oder schlecht geht. Das hängt bis auf wenige Ausnahmen in extremen Situationen nicht davon ab, von deinen Umständen. Ich habe das schon oft in meinem Leben gedacht: Wenn sich dies und das ändert, dann bin ich glücklich. Und es ist eine große Lüge, denn wenn du nicht glücklich bist, wirst du niemals glücklich sein, egal was auch immer in diesem Leben passiert. Selbst wenn all das passiert, von dem du denkst, dass was dein perfektes Leben, keine Ahnung, wie du dir dein perfektes Leben vorstellst, selbst wenn das so wäre, wirst du nicht glücklich sein, wenn du es nicht geschafft hast, in deinem Inneren mit Jesus Frieden glücklich zu sein es gibt auch interessanterweise Menschen, die sind einfach ohne Jesus immer glücklich. Ich finde das echt bewundernswert, weil ich war ohne Jesus wirklich depressiv. Aber es gibt Menschen, die sind auch einfach von Natur aus glücklich. Das finde ich echt cool. Und ich denke mir oft, warum bin ich nicht ein bisschen mehr so wie so ein Mensch? Es gibt ja echt so einfach freudestrahlende Menschen. Aber ich glaube, dass diese Menschen oft einfach gute Gedanken denken. Denn wir denken auch oft, dass unsere Gefühle zum Beispiel darüber entscheiden, ob wir glücklich sind. Und unsere Gefühle können wir schwer bis kaum steuern. Unsere Gefühle folgen in erster Linie unseren Gedanken. Das merken wir zum Beispiel daran, wenn wir uns jetzt irgendeinen Krimi angucken, dann passiert ja nichts Schlimmes. Also in der realen Welt nicht. Du sitzt auf deinem Sofa, hast vielleicht sogar noch ein bisschen Chips in der Hand und eine nette Kerze an und es ist voll die schöne Atmosphäre. Vielleicht hast du dich noch in eine Kuscheldecke eingekuschelt und eigentlich ist es richtig schön. Und dann passiert irgendwas und ich kann das überhaupt nicht ab. Dann kommt schon so gruselige Musik und dann sitze ich da und dann denke ich mir, oh, es ist so gruselig, lass uns ausmachen, ich halte das nicht aus. So, deswegen gucke ich solche Filme auch nicht. Aber, weil ich dann nämlich nachts aufwache und Angst habe. Und warum wache ich dann nachts auf und habe Angst? Weil, es war so krass, den einen Tag habe ich mich mit meinem einen Arbeitskollegen über so eine Story unterhalten, wo jemand bei ihm nachts an die Tür kam und da rein wollte und der war halt betrunken, dann musste er die Polizei rufen und so. Und dann hatte ich noch ich bin auch manchmal ein bisschen doof, habe ich mir wieder so einen Artikel durchgelesen, von dem ich genau weiß, dass ich ihn nicht vertrage, dass jemand durch die Tür, in Bielefeld, glaube ich, kam jemand durch die Betontür rein, Balkontür rein und hat jemanden abgestochen. So, und dann wache ich also nachts auf, hatte voll den schlimmen Albtraum und ich hatte so eine Angst und ich dachte mir, krass, wir haben uns nur darüber unterhalten. Und warum hatte ich so eine Angst? Weil ich mir dachte, oh Mann, meine Balkontür ist auf und wie kommt da jetzt keiner rein? Und dann habe ich nochmal meine Tür abgeschlossen und die Balkontür zugemacht und dann hatte ich immer noch Angst und da dachte ich mir, boah, Jesus, bitte hilf mir, dass ich nicht mehr so eine Angst habe. Aber es kam von meinen Gedanken. Und so kommen ganz viele Dinge in unserem Leben von unseren Gedanken. Ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen. Vielleicht habt ihr diese Probleme alle nicht. Aber zum Beispiel war ich auf der Arbeit, ist schon ein bisschen länger her, und ich hatte mich mit jemandem unterhalten, den ich vorher nicht kannte. Ich lerne ja ständig neue Leute kennen, weil ich ja ständig den Fachbereich wechsle. Und das war eigentlich voll das nette Gespräch. Und dann war etwas in diesem Gespräch, wo ich mich plötzlich total unwohl gefühlt habe. Und das Gespräch war dann zu Ende. Und bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich diesen Menschen immer total frei begegnen und war immer total freundlich, wenn ich den gesehen habe. Und seit diesem, ich sage jetzt mal Knack in diesem Gespräch, fühle ich mich jedes Mal unwohl, wenn ich den sehe, weil ich immer denke, oh Mann, der hält dich bestimmt für richtig komisch. Das können Frauen ja richtig gut. Man denkt dann noch darüber nach, was andere Menschen über einen denken, obwohl man das überhaupt nicht weiß. Aber seitdem habe ich wirklich Probleme, ihm zu begegnen. Und ich glaube, jetzt hält er mich für wirklich komisch, weil ich jetzt auch wirklich komisch bin. Aber ich bin eigentlich nur komisch, weil meine Gedanken komisch sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte mir irgendwie, oh Mann, der denkt jetzt sonst was von dir. Und deswegen bin ich komisch. Wenn ich an meinen Gedanken Rad schraube, dann wird es sich wieder ändern. Also, mein Resümee daraus ist, ich glaube, es ist sinnvoll, sich bewusst zu machen, worüber man so nachdenkt den ganzen Tag, was man denkt. Was denke ich über mich selber zum Beispiel? Das bestimmt dein Handeln wesentlich. Wenn du dir selber nicht zutraust und immer denkst, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, wirst du das nicht machen. Wenn du denkst, okay, das wird schon klappen und ich weiß ja, dass Jesus auf meiner Seite ist und wenn ich das nicht kann, dann frage ich mal den um Rat. Dann traust du dir Dinge zu. Kann man jetzt auf ganz viele andere Dinge im Leben übertragen. Das heißt, unsere Gedanken haben eine unwahrscheinliche Macht. Und wenn man sich das bewusst macht, dass alles, was auf dieser Welt existiert, aus Gedanken entstanden ist, also zum Beispiel, wenn du dir ein Haus baust, denkst du erstmal darüber nach. Wenn du jemanden heiratest, denkst du hoffentlich auch erstmal darüber nach. Und eigentlich alles auf dieser Welt fängt in unserem Kopf an. Und ich glaube, dass deswegen das wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass wir mit unseren Gedanken die Macht haben, unser Leben in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist etwas, was mir persönlich ganz lange in meinem Leben nicht bewusst war und was ich auch bei manchen Menschen beobachte, dass es ihnen auch nicht bewusst ist. Vielleicht sind uns schlimme Dinge im Leben passiert und wir warten darauf, dass jemand kommt und, ich sag jetzt mal, uns befreit oder dafür sorgt, dass es uns gut geht. Das ist erstmal was recht Menschliches, weil man erwartet von jemandem Hilfe. Jetzt bin ich ein bisschen aus meinem Konzept rausgekommen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das sozusagen von mir abhängig ist, wie ich mit der Situation umgehe, die mir begegnet ist. Und dass nicht die Situation über mein Leben bestimmt, sondern mein Umgang mit dieser Situation über mein Leben bestimmt. Und wenn ich mit dieser Situation gut umgehe, dann kann mich diese Situation nach vorne bringen. Und ich denke zum Schluss, okay, es ist immer noch richtig schlimm, aber ich weiß, dass Jesus es zum Segen in meinem Leben verwandelt hat. Und wenn ich mit dieser Situation in Anführungsstrichen falsch, ich will jetzt nicht richtig oder falsch bewerten, aber nicht so gut umgehe, dann hält die mich richtig gefangen. Und das ist mir, wie gesagt, vor einiger Zeit bewusst geworden. Und für mich bedeutete das, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich mit Situationen, die ich nicht beeinflussen konnte in meinem Leben, umgehe. Und ich glaube, wir alle haben diese Situation, die wir nicht beeinflussen können. In unserem eigenen Leben, vielleicht in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, es sind überall wirklich schlimme Dinge. Egal, wo man hinguckt und mit wem man redet, jeder Mensch hat Schwierigkeiten und Probleme, manche mehr, manche weniger, aber Menschen empfinden es auch unterschiedlich. Und die Bibel sagt das ja auch, dass die Schöpfung so darunter seufzt und stöhnt unter dieser Unvollkommenheit, unter diesem Schlechten auf dieser Welt. Aber ich glaube, dass Jesus uns helfen kann, damit gut umzugehen, dass daraus gute Dinge in unserem Leben sichtbar werden. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das beginnt in unseren Gedanken. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist das so? Liebe Jemina, lies doch Galater 5 mal richtig. Da steht nichts von Gedanken, sondern etwas vom Leben im Geist. Da heißt es nämlich, Galater 5, Vers 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Vielleicht passiert euch das auch öfters mal, dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Mir passiert das auf jeden Fall öfter, dass ich mich sehr darüber ärgere, was ich getan oder mal wieder gesagt habe. Ich habe leider manchmal ein Mundwerk, was nicht so ganz unter meiner Kontrolle ist. Und dann denke ich mir hinterher, oh Jesus, ich wollte das nicht sagen. Gut, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, was ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften, also alles das, was er vorher aufgezählt hat, unter anderem Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht. Das habe ich jetzt mal rausgegriffen, weil ich glaube, das sind so Sachen, die uns noch so am meisten beschäftigen. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Jetzt steht es hier ja über den Geist und nicht über die Gedanken. Aber Epheser 4, Vers 23, darauf werde ich später nochmal zurückkommen, sagt uns, dass der Wandel im Geist, von dem hier in Galater 5 gesprochen wird, bedeutet, in dem Geist unserer Gesinnung erneuert zu werden, also in unseren Gedanken. Wenn man sich das durchliest, kann man zu dem Problem kommen, wie das dazu passt, dass in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo es viel Schwierigkeiten gibt. Es gibt diesen Vers und so ist es auch, ich gehe gleich nochmal darauf ein, aber das führt dazu, dass man manchmal denkt, wenn ich mich bekehre, dann ist doch alles neu. Dann habe ich keine Probleme mehr. Und dann sind manche Menschen sehr enttäuscht, dass sie sich bekehren, den richtigen Weg gehen und es hat sich scheinbar, ich sage jetzt erstmal scheinbar, nichts verändert. Sie sind vielleicht sogar immer noch depressiv, wenn sie vorher depressiv waren. Und du hast ihnen vorher gesagt, ja, wende dich an Jesus, dann in Anführungsstrichen wird alles gut. Wie bringen wir diesen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber diese Diskrepanz, wie bringen wir das überein? Und um das zu verstehen, möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen, was es bedeutet, sich zu bekehren. Christen benutzen ja immer dieses Wort, Bekehrung. Eigentlich fragt man, also generell denke ich mir manchmal, ich war neulich in einem Gottesdienst, da hat jemand gepredigt und dann dachte ich mir, ja, wenn man jetzt nichts von der Bibel weiß oder nicht bekehrt ist, hat man überhaupt keine Ahnung, wovon der redet. Manchmal so dieses christliche Vokabular, wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich versteht das doch überhaupt niemand, was das jetzt zu bedeuten hat. Also was hat dieses Wort Bekehrung zu bedeuten, dass es, glaube ich, in der Bibel auch kein einziges Mal gibt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht gelesen. Egal, wir Christen nutzen dieses wunderbare Wort Bekehrung. Was bedeutet das also? Also, unser Körper besteht ja aus unserer Materie, sonst könnte ich euch jetzt nicht sehen. Und dann noch aus unserem Inneren. Also entweder aus Körper, Geist und Seele oder, da manche nicht so sicher sind, ob sie Seele und Geist trennen können oder wie man das trennt, kann man auch vereinfacht einfach davon ausgehen, wir haben einen äußeren Körper, das ist also der, mit der Welt in Beziehung steht, und ein inneres Ich, und das wurde dazu geschaffen, in Beziehung mit Gott zu stehen. Also Gott hat es zu seinem Bild geschaffen, was in 1. Mose 26 bis 27 steht. Ja. Das heißt, das griechische Wort für die Einheit unseres Körpers, also unserer Materie, mit unserem immateriellen Ich, heißt Bios. Erinnert mich immer an Biomüll. Ist er auch, der Körper ist ja auch ein bisschen Biomüll, der wird ja auch später wieder zur Erde. Und du kannst körperlich, also Bios, tot oder lebendig sein. Das heißt, entweder ist dein Körper noch so wie meiner jetzt, Gott sei Dank, oder nicht. Dann sind wir nicht mehr hier. Und genauso wie du von deinem äußeren Ich tot oder lebendig sein kannst, kannst du auch von deinem inneren Ich tot oder lebendig sein. Das griechische Wort dafür, dass unsere Seele oder unser Geist im Einklang mit Gott ist, heißt Zoe. Und genauso wie unser Geist im Einklang mit Gott sein kann, das wäre dann Zoe, kann er auch nicht im Einklang mit Gott sein. Und das wäre, wenn du geistlich tot bist. Ich finde das so krass, wenn man sich die Schöpfungsgeschichte durchliest. In 1. Mose 2, Vers 7 steht, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ich finde das so krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Er hat nur so ein bisschen Staub genommen und hat da sowas rausgebildet und dann bläst er seinen Odem in die Nase des Menschen rein und dadurch wird der Mensch lebendig. Und ursprünglich wurden wir so geschaffen. Wir hatten einfach Gottes Geist so in uns. Wir waren einfach lebendig mit Gott verbunden. Und es war perfekt. Nun wissen wir ja, dass es seit Adam und Eva nicht mehr so ist. Und dass wir praktisch geistlich in dieser Abgetrenntheit von Gott geboren werden. Aber durch das, was wir Bekehrung nennen, also dass wir sagen, Jesus, ich möchte wieder mit dir verbunden leben, wird unser Geist wieder lebendig, weil wieder diese Einheit mit Gott hergestellt ist. Das heißt, unser Inneres ist wieder lebendig. Vorher sind wir nur äußerlich lebendig und dann sind wir auch innerlich lebendig. Und das ist das, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, dein Inneres wird völlig wiederhergestellt, wenn du dich an Jesus wendest. Das heißt aber nicht, dass alles andere sofort perfekt ist. Also, als ich mich bekehrt habe zum Beispiel, ging es mir sehr, sehr schlecht und es ging mir auch schon viele Jahre davor sehr, sehr schlecht. Und es war praktisch so der Tiefpunkt in meinem Leben, nachdem ich an vielen Stellen versucht habe, Hilfe zu kriegen. Und niemand konnte das in meinem Herzen ändern. Es konnte ja auch niemand die Dinge ungeschehen machen, die passiert sind. Und ich wollte eigentlich einfach nur diesen Schmerz loswerden. Und das konnte niemand tun. Die Menschen können dir vielleicht helfen, mit einer Situation anders umzugehen, aber es kann niemand etwas ungeschehen machen, was geschehen ist und was dein Leben vielleicht zerstört hat. Und Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen, dann wäscht er all das Kaputte ab und macht uns innerlich neu. Nur fühlen wir uns manchmal überhaupt nicht anders. Also jemand, der nicht wusste, dass ich mich bekehrt habe, hätte es niemals gesehen. Es sah einen Tag nachher genauso schlecht aus wie einen Tag vorher. Und ich sah auch noch ein paar Wochen danach ziemlich schlecht aus und vielleicht auch noch Monate, ich weiß es nicht. Aber letztendlich hätte man es körperlich nicht gesehen und man hätte es auch vielleicht so erstmal nicht mehr gesehen. Es gibt zwar Menschen, die dann plötzlich übernatürliche Freude haben, aber zu diesen Menschen gehörte ich nicht. Bei mir war das ein Prozess und ich glaube, es ist oft ein Prozess. Denn ich dachte mir, wir können uns das ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm. Wenn unsere Seele ein Schwamm ist, der das ganze Leben in rotem Wasser drinne lag, dann hat der dieses ganze rote Wasser aufgesaugt. Wenn ich diesen Schwamm jetzt nehme bei der Bekehrung und ihn in klares Wasser mache, dann ist natürlich das Wasser jetzt klar, also mein Geist ist jetzt klar, aber meine Gedanken sind dadurch nicht anders. Also es verändert sich erstmal nichts. Wisst ihr, was ich meine? Der Schwamm ist immer noch voll gesaugt mit diesem ganzen roten Wasser und er ist immer noch, diese ganzen Muster, die man in seinem Leben gelernt hat, sind erstmal noch drinne. Aber, und deswegen glaube ich, dass es, komme ich gleich nochmal drauf, in Epheser heißt, dass wir unsere Gedanken erneuern lassen müssen. Genau, das heißt, bei der Bekehrung sind wir in dieses klare Wasser getaucht, also unser Geist ist jetzt mit Gott verbunden, aber wir haben immer noch die Fähigkeit, getrennt von Gott zu leben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr seid geistlich mit Gott verbunden, aber ihr habt immer noch die Fähigkeit, Dinge zu tun, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmen, über Dinge nachzudenken, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Man kann bekehrt sein und eigentlich ohne Jesus leben, obwohl man sich bekehrt hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt so eine Gratwanderung. Genau. Und ich glaube, dass wenn wir mit Jesus wirklich in Einheit leben wollen, also wenn wir das haben wollen, diese guten Früchte, nach denen wir uns ja sehnen und woraus sich, glaube ich, die meisten auch bekehren, diese Frucht der Liebe, der Heilung, der Wiederherstellung, die meisten von uns sehnen sich ja danach, in Frieden miteinander leben zu können, in Sanftmut miteinander umzugehen. Und wenn du dich selber nicht danach sehnst, dass du das mit anderen kannst, dann sehnst du dich ja zumindest danach, dass andere das mit dir können. Also sehnst du dich im Grunde genommen auch danach. Weil wer von uns möchte schon gerne, weiß ich nicht, lieblos behandelt werden, herablassend oder wie auch immer. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich glaube, dass wir unsere Gedanken sieben müssen, sozusagen durch das Wort Gottes. Also uns mal Gedanken darüber machen, was für Gedanken denke ich. In Epheser 4, Vers 17 bis 24 heißt es: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, das ist Wahrheit, was jetzt kommt, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, bei unserer Bekehrung, das ist das, was schon passiert ist, wir haben den alten Menschen abgelegt und wir haben den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, also in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und was jetzt erneuert wird, ist der Geist unserer Gesinnung. Das ist also etwas, was nicht dabei passiert ist. Das heißt, wenn du dich bekehrt hast, du hast den alten Menschen abgelegt, den neuen Menschen angezogen, aber du denkst zum Beispiel die ganze Zeit noch, weil du das dein ganzes Leben gedacht hast, dass du nichts wert bist und nicht so gut bist wie andere Menschen oder dass du, weiß ich nicht, schlecht bist oder was auch immer du zum Beispiel über dich selber denkst, dann ist das, was eigentlich zum alten Menschen gehörte, das gehört jetzt nicht mehr zu dir und dein Prozess ist, dass deine Gedanken erneuert werden, entsprechend des Wortes Gottes, dass du das glauben kannst, dass du heilig bist, dass du gerecht bist. Für mich auf jeden Fall ist das ein Prozess. Ich weiß das in meinem Kopf, aber ist das in meinem Herzen wirklich angekommen? Ich bin gerecht gesprochen. Ist das auch noch angekommen, wenn ich gerade irgendwen richtig angemeckert habe, weil es mir irgendwie voll genervt war und ich überhaupt nicht im Geist Gottes reagiert habe? Weiß ich dann immer noch, Jesus, ich weiß, du vergibst mir und ich bin immer noch gerecht. Es verändert nichts an meinem Wert. Genau, in Römer 12, Vers 1 bis 2 heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, wir müssen uns wirklich erneuern lassen in unserem Wesen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns da selber wirklich reflektieren, was denke ich? Was denke ich zum Beispiel über Gott? Ne, vielleicht kennt ihr das, ich hatte mal eine Kinderkassette und da hieß es dann drauf: Wenn es blitzt und donnert, schimpft der liebe Gott. So, was verbinde ich dann schon mal mit Gott? Gott wird zornig, also muss ich Angst vor ihm haben. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist voller Liebe. Dem Gott der Bibel können wir vertrauen. Und ich denke oft bei mir selber: Jemina, wenn du das wirklich verstanden hast, dass Gott nur gut ist und dass all das im Leben, was Schlimmes passiert, nicht von Gott ist, weil Gott gut ist, dann hast du das Luxusleben schlechthin. weil da musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ich bin auch so ein Mensch, ich mache mir viel Sorgen, habe ich ja, glaube ich, vor 2 Wochen auch schon mal gesagt. Dann denke ich darüber nach, was alles passieren könnte. Und ich hoffe, dass es der Person gut geht. Und bei der Person denke ich dann, ach Jesus, bitte veränder doch dies und das mal. Aber wenn ich das wirklich begriffen habe, dass Jesus die Person kennt und dass er mit ihr den Weg schon geht, er es besser weiß als ich, ne, dann kann ich eigentlich voll entspannt sein. Wisst ihr, was ich meine? Was denken wir über uns selber? Was sagen uns unsere Mitmenschen? Man kriegt ja immer viel gesagt von anderen, ne? Manchmal gute Sachen und manchmal auch schlechte Sachen. Wenn das nicht damit übereinstimmt, was das Wort Gottes über dich sagt, dann wirf es hinter dich. Das ist nicht so leicht in der Praxis wie in der Theorie. Aber wenn dir zum Beispiel jemand sagt, man sagt ja so manchmal, die hat dann ihren Ruf weg, so. Und jeder hat ja irgendwie so seinen Ruf weg. Ich hatte meinen Ruf mit Sicherheit auch weg. Und die Menschen brauchen lange, um das zu verstehen, dass du dich verändert hast. Und wenn du dich dann darüber definieren lässt, was Menschen über dich denken, dann bist du verloren, weil dann wirst du immer wieder in die Verhaltensmuster reinkommen, die Menschen von dir erwarten. Und wenn du das verstehst, dass Jesus dich neu gemacht hat und dass das egal ist, ob jetzt jemand erwartet, dass du sauer oder wütend oder sonst was wirst oder dich dem nächsten Kerl an den Hals schmeißt oder was auch immer. Jesus hat das verändert. Und das muss in unserem Denken ankommen. Was denken wir über unseren Nächsten? So, wenn du die ganze Zeit denkst, boah, diese Person nervt mich richtig, dann wirst du diese Person nicht nett behandeln. Und es gibt Menschen, die einen wirklich herausfordern. Ich glaube, wir haben alle solche Menschen in unserem Umfeld. Und es ist gut, weil es uns selber dahin bringen kann, verändert zu werden. Die Person ist nicht dafür da, dass sie dich nervt und sie ist auch nicht dafür da, dass das Schlechte in dir hervorkommt, sondern eigentlich ist sie dafür da, dass du sagst, danke Jesus, du liebst diese Person und du hast sie gemacht und sie fordert mich so heraus, aber hilf mir, sie zu sehen, wie du sie siehst und du wolltest, dass dieser Mensch lebt. Und die meisten Menschen können halt auch nicht so richtig was dafür, warum man ist, wie man ist. Also es hat halt jeder auch seine Hintergründe, warum er ist, wie er ist. Und ich glaube, es macht uns auch sehr sensibel, wenn wir so das dahinter so ein bisschen betrachten, dann können wir manchmal auch besser damit umgehen. Nun, das war jetzt viel Theorie. Wie funktioniert das Ganze jetzt in der Praxis? Ne? Wie gehen wir da jetzt diese Woche mit um? Erstens, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, wir müssen nicht. Es ist gut, die Gedanken ein bisschen zu filtern, ein bisschen zu sieben. Ne? In Philipper 4, Vers 8 steht, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das ist ein hoher Maßstab. Da fällt die Hälfte meiner Gedanken durch das Sieb durch. Vorhin im Psalm 1, das war ja auch so passend, hieß es ja auch, wer über dein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das heißt, wir sollten uns mehr über gute Dinge Gedanken machen, als über schlechte. Das ist das, was wir denken, ist es schon mal wahrhaftig, wenn uns Menschen Dinge erzählen über andere Menschen, ist das zum Beispiel meistens nicht so wahrhaftig. Da kann man sich dann schon mal überlegen, ob man das jetzt glauben sollte. Vielleicht, wenn es schon noch jemand über noch jemanden erzählt hat, dann kommt zum Schluss nicht mehr viel an. Also darüber zum Beispiel muss man sich eigentlich keine Gedanken mehr machen. Es ist also ein hoher Maßstab. Wir sollten darüber nachdenken, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist. Und dabei auch nicht vergessen, was Gott für Gedanken hat. Also ich denke auch oft, würde Jesus jetzt so denken, zum Beispiel in Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, stimmt das nicht damit überein, dass ich Jesus glaube, dass er Gedanken zum Heil und zum Frieden über mich hat oder über mein Leben oder über andere. Wenn ich nun also herausgefunden habe, was gute Gedanken und nicht so gute Gedanken sind, dann rät uns die Bibel, die falschen Gedanken in Anführungsstrichen gefangen zu nehmen. Also zweiter Punkt wäre, wir nehmen falsche Gedanken gefangen. Also wir werden uns bewusst, was sind die falschen Gedanken. Da steht in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlösse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. In der Elberfelder Übersetzung wird da das Wort Gedankengebäude genutzt. Und ich fand das so ein gutes Wort, weil vielleicht kennt ihr das, dass man sich in so einem Gedanken total verliert. Es fängt so mit einem Gedanken an und dann spinnt man immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann ist das so ein Gedankengebäude, was mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Und die Bibel sagt uns, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen zum Gehorsam gegen Jesus Christus. Das heißt, wir sollen unsere Gedanken unter das unterordnen, was im Wort Gottes steht. Wie funktioniert das praktisch? Das ist ja alles so sehr theoretisch, ne? Ich finde selbst die Tatsache, dass man denken kann, eigentlich voll lustig. Weil wenn ich darüber nachdenke, das ist ja was, was man nur in seinem eigenen Kopf hat. Und das kann auch niemand abbilden. Also ich war schon ein paar Mal im MRT und so und da sehen die ja nichts, außer mein Gehirn. Und was in meinem Gehirn so abgeht, oder auch im EEG, kann man ja auch nur so Elektroströme messen. Und letztendlich ist es voll faszinierend, dass man denken kann, finde ich. Und deswegen ist es gut, die Gedanken, die man so denkt, aber die nicht dem Wort Gottes entsprechen, zu nehmen, könnt ihr euch vorstellen, wie ein kleines Päckchen, und damit zu Jesus zu gehen. Das heißt, ich merke zum Beispiel, ich habe schlechte Gedanken über die Person oder ich habe schlechte Gedanken über den Tag oder ich mache mir Sorgen um etwas und ich nehme das und gehe damit zu Jesus und sage, Jesus, ich weiß, dass das nicht mit deinem Wort übereinstimmt. Und ich weiß, dass das nicht die Wahrheit ist, was ich hier denke. Deswegen bitte hilf mir. Versucht nicht, es alleine zu machen. Ihr werdet wahrscheinlich klicklich scheitern. Zumindest bin ich es. Wenn ihr es könnt, dann könnt ihr mir da mal sagen, wie es geht. Aber ich kann es nicht alleine. Ich gehe damit zu Jesus und sage, Jesus, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Ich möchte mir diese Sorgen nicht mehr machen. Bitte hilf mir. Und danach ist es gut, wenn du dich wirklich mit etwas anderem beschäftigst. Versuch nicht mehr darüber nachzudenken, sonst kommst du da nicht gut raus. Und der dritte Punkt ist, fülle dich mit den richtigen Gedanken. Das ist eigentlich auch wieder der Punkt, wo man ja dann irgendwie doch auch immer wieder drauf zurückkommt. Du denkst über das nach, womit du dich fühlst, womit du dich füllst. Das heißt, wenn man sich den ganzen Tag mit schlechten Dingen füllt, denkt man über schlechte Dinge nach und wird sich wahrscheinlich auch schlecht fühlen, weil die Gefühle ja den Gedanken folgen. Also fülle dich mit Sachen, die gut sind. Fülle dich mit dem Wort Gottes. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist im Alltag, jeden Tag stille Zeit zu machen. Aber ich kann euch nur von Herzen empfehlen, versucht euch irgendwo am Tag die Zeit einzuplanen. Füllt euch mit der Wahrheit. Wie wollt ihr Wahrheit gegen Unwahrheit erkennen, wenn ihr die Wahrheit nicht kennt? Füllt euch mit dem Wort Gottes, sprecht mit Jesus, sprecht mit Menschen, die einen guten Einfluss auf euch haben. Was stand da nochmal drin? Sitzt nicht bei den Spöttern sozusagen. Also wenn man viel mit Menschen zusammen ist, die ganze Zeit negativ sind und über jeden einfach nur lästern, der die Tür verlässt, dann ist es wirklich schwierig nach einer Zeit, die positive innere Einstellung zu behalten. Also so man es beeinflussen kann, sollten wir uns füllen mit dem Wort Gottes, damit unser Schwamm, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ausgetauscht ist mit klarem Wasser, damit das Alte rauskommt und das Reine reinkommt. Und das wird die guten Früchte in unserem Leben tragen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du jeden so individuell erschaffen hast, Herr, dass es keinen Menschen gibt auf dieser Erde, der genauso ist wie ein anderer. Es gibt keinen Menschen, der genau dasselbe erlebt wie ein anderer. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden von uns siehst in den eigenen Herausforderungen und in den eigenen Dingen, die uns beschäftigen, Jesus, dass du siehst, was uns so durch den Kopf geht den ganzen Tag, was vielleicht gut ist, was vielleicht sorgenvoll ist, was uns vielleicht von dir wegzieht. Herr, und ich bitte dich, dass du uns da wirklich hilfst, dass wir unsere Gedanken reinigen lassen, Jesus, dass wir uns innerlich erneuern lassen zu dir hin, Herr, dass unsere Gedanken rein werden und heilig werden, damit auch unser Wesen und unsere Taten dem entsprechen, Jesus, was du als gut und richtig festgelegt hast in deinem Wort, Herr. Ich bitte dich, dass du uns da wirklich hilfst, wo wir auch einfach vielleicht in manchen Gedankengebäuden oder auch in Mustern drin stecken, die einfach schon Jahre lang drin sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch deinen Geist die Macht hast, das zu erneuern, Herr. Auch vielleicht manche Sachen, wo wir denken, dass wir nicht rauskommen oder wo es uns hoffnungslos erscheint, Herr, da bitte ich dich, dass du neue Hoffnung gibst, dass du uns auferbaust durch deinen Geist, Herr, und dass du uns unseren Schritt zeigst, unseren nächsten Schritt, Jesus. Danke, Herr, dass dein Geist die Macht hat, ja, jedes Gedankengebäude zu vernichten, was uns kaputt machen will, Herr. Danke, dass du treu bist und dass du gut bist, und ich bitte dich, dass du wirklich jeden Einzelnen hier segnest für diese Woche, Jesus, dass wir ein Stück weit mehr gereinigt werden durch deinen Geist zu dir hin, Herr, in der Verbundenheit mit dir. Amen.